Herzlich willkommen in der Optionssprechstunde. In diesem Podcast geht es um Börse, Aktien und speziell um den Optionshandel. Deine Gastgeber sind Thorsten von Options for Winners und Vincent von Freaky Finance.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Optionssprechstunde. In diesem Format spreche ich mit meinem Kollegen Thorsten Eberhardt von Options for Winners über Finanzen und sehr speziell auch über Themen des Optionshandels. Und heute wollen wir über die Voraussetzungen für den Optionshandel sprechen, weil das ist ja ganz essentiell, wenn man sich jetzt als Newbie damit beschäftigt, mit dem Thema Optionshandel, dass man überhaupt erstmal so ein paar grundlegende Dinge für sich abgeklärt hat. Und dafür sind wir heute in dieser Optionssprechstunde zusammengekommen, Thorsten.
Ja, guten Morgen, Vincent. Ja, vielen Dank. Wie immer eine Ehre, mit dir über solche wichtigen Themen zu reden. Ganz genau, was wir heute besprechen, sind natürlich die Grundvoraussetzungen allgemein und vielleicht auch noch die Grundvoraussetzungen für sich, die man erfüllen sollte, um auch erfolgreich in den Optionshandel zu starten.
Ja, genau. Wollen wir mal klären, wie wir heute ganz konkret starten würden. So eine, ja, ein kleiner, konkreter Leitfaden vielleicht für diejenigen unter den Zuhörern, die überlegen, mit dem Optionshandel zu starten. Thorsten, was würdest du denn so als große Schlagworte nutzen, um erstmal ganz grob so ein paar Sachen abzustecken? Was ist hier wichtig, wenn man in den Optionshandel starten möchte?
Ja, definitiv. Also wenn man den Optionshandel startet, dann muss man natürlich erstmal überlegen, startet man live, also real, oder startet man zunächst im Paper Trading, also simuliert. Das sind wichtige Punkte. Was für technische Voraussetzungen müssen erfüllt sein? Das heißt beispielsweise auch der Broker ist wichtig. Was für ein Punkt ist auch noch interessant? Ja, die Kontogröße. Ja, wir dürfen ja eins nicht vergessen, das haben wir ja schon besprochen. Optionshandel, Optionen, Kontrakt, 100 Underlines. Ne, da sind wir schon mal bei einem Thema, also dass man da schon einiges bewegen kann. Ja, und last but not least, dass man natürlich auch sich mit den Zielen vorab beschäftigt, die man hat.
Ja, das sind ja schon ganz wichtige Punkte. In der Tat werde ich ganz oft gefragt, Vincent, wie viel Kapital, wie viel Geld brauche ich denn eigentlich, wenn ich mit dem Optionshandel starten will? Ich sehe da immer so ein bisschen, was du da machst, aber ich habe jetzt vielleicht für den Start hätte ich gar nicht so das Interesse, da gleich mit einer sehr großen Summe loszulegen. Aber ab welcher Summe macht es denn überhaupt Sinn? Was gibst denn du, weil du kriegst ja sicherlich ähnliche Anfragen oder Fragen mit. Was ist denn da deine Antwort, Thorsten?
Ja, also es gibt von mir immer zwei Antworten. Das ist einerseits die Antwort, was der Broker an Voraussetzungen verlangt, damit du Optionen handelst. Das ist die eine Story. Und die andere Story ist für mich, was ich meine, richtig ist. Und bei mir ist die Empfehlung ab 10.000. Vorher würde ich persönlich nicht mit dem Optionshandel starten.
Das klingt vernünftig. Jetzt haben wir auch schon ein paar Mal das Wort Broker gesagt. Jetzt hast du auch gesagt, der hat auch gewisse Anforderungen. Aber klären wir doch nochmal das Wort Broker beziehungsweise das Wort Broker im Zusammenhang mit dem Optionshandel. Wenn jetzt da der eine oder andere draußen ist und sagt, Mensch, ja, ich habe ja schon so einen Trade Republic Account, da kann ich doch bestimmt jetzt auch mal so die eine oder andere Option handeln. Da sind wir nämlich schon auf dem Holzweg, Thorsten, weil das ist ja so, der Optionshandel, da braucht man schon einen bestimmten Broker, nämlich einen Broker dazu, über den halt eben wirklich der Optionshandel möglich ist. Wir haben in unserer letzten Folge, in der Folge 2, haben wir ja ganz ausführlich nochmal den Unterschied zwischen Optionsscheinen und dem Optionshandel besprochen. Wer da noch nicht ganz abgeholt ist, kann nochmal die Folge 2 der Optionssprechstunde anhören. Und damit ist eigentlich auch klar, dass wir eben bei unseren Neobrokern, bei den typischen deutschen Direktbanken und so weiter, zwar sehr wohl Optionsscheine handeln können, aber eben keine Optionen, keine echten Optionen. Die Abgrenzung, wie gesagt, die besprechen wir jetzt nicht nochmal. Aber für den Optionshandel, Thorsten, was gibt es denn da für Möglichkeiten? Wenn ich jetzt sage, bei unserer Comdirect, bei der Consors ING, bei Trade Republic, Scalable, wie sie alle heißen, kann ich gar keine Optionen handeln. Ja, wo kann ich die denn handeln?
Also bei der Eine kleine Korrektur
Stimmt,
bei.
Konsors kann man ja sogar
Ja, genau.
Optionen
Bei
handeln,
der ein oder anderen Bank kann man, aber macht es trotzdem nicht, weil man darf auch nicht die Gebühren vergessen. Ja, also was das halt auch kostet, wenn man jetzt beispielsweise eine Order aufsetzt, eine Option eröffnet. Deshalb sind wir auch stark angewiesen hier in Deutschland auf Interactive Brokers. Ja, Interactive Brokers ist ein amerikanischer Broker und dieser Broker bietet den direkten Optionshandel an für überschaubare, ja, Gebühren. Jetzt gibt es aber auch noch andere, ich will die jetzt nicht alle bei Namen nennen, das sind die sogenannten Reseller. Ja, die sind hier in Deutschland aktiv und die handeln auch über Interactive Brokers. Also da gibt es hier in Deutschland diverse. Da kannst du uns vielleicht auch mal erklären, was ist denn jetzt zum Beispiel auch ein Vorteil, wenn man ihr einen Reseller anspricht und nicht den Interactive Brokers direkt.
Ja, ganz kurz nochmal zurück zur Consorsbank und so weiter. Da hast du natürlich recht. Da bin ich ein bisschen zu weit vorgeprescht. Da kann man inzwischen oder schon länger auch tatsächlich Optionen handeln. Allerdings, wie du schon gesagt hast, zu horrenden Gebühren. Von daher ist das keine wirkliche Alternative. Jetzt zurück zu Interactive Brokers und deren Resellern. Man muss sich Interactive Brokers eben wie das Mutterhaus vorstellen. Und darunter dann eben für den deutschsprachigen Bereich gibt es sogenannte White Label Broker, Reseller, Wiederverkäufer, nennen wir es, wie wir es wollen. Es ist alles das Gleiche. Das sind dann so, ich sag mal, darunter liegende Tochterunternehmen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, eben auch einen deutschsprachigen Support für uns hier in Deutschland, Österreich, Schweiz etc. zu liefern, dass man jetzt halt eben eine deutsche Telefonnummer da anrufen kann und seine Fragen stellen kann, weil das Thema Optionshandel ja, wenn man da jetzt nicht schon länger Erfahrung hat, durchaus die eine oder andere Frage aufwirft und da ist es dann vielleicht für den einen oder anderen angenehmer, wenn man da seinen persönlichen Ansprechpartner beziehungsweise ja einen Support in deutscher Sprache hat, den man relativ einfach erreichen kann. Interactive Brokers selber, wie gesagt, ist eins der größten Brokerhäuser weltweit mit Sitz in Amerika. Die wiederum haben aber auch ja, Zweigstellen wieder in UK, Irland, Ungarn und so weiter, wo man teilweise eben als europäischer Kunde landet. Im Normalfall ist man heute bei Interactive Brokers Irland dann aufgehängt als deutscher Kunde. Teilweise kann man auch wählen, nach Ungarn zu gehen oder man landet dann eben bei der ungarischen Branch sozusagen bei Interactive Brokers. Und wenn man eben bei Interactive Brokers direkt ist, was in dem Zusammenhang die gebührenmäßig günstigste Variante ist. Also hier kann man dann Optionen tatsächlich sehr, sehr günstig handeln für unter einem Dollar pro Kontrakt. Man hat aber eben so Ticketsystem. Es gibt sicherlich auch Hotlines, wo man anrufen kann, E-Mail-Support und so weiter. Ist aber eben teilweise nicht immer in Deutsch verfügbar, je nachdem, ob da gerade jemand dann ist, der dir auf Deutsch helfen kann oder nicht. Man sollte aber damit rechnen, dass man hier oft nur mit Englisch über ja, solche Ticketsystemlösungen oder Support-E-Mails dann weiterkommt, während man eben bei den deutschen Resellern durchaus eine deutsche Telefonnummer bekommt, wo man anrufen kann und in der Regel auch direkt jemanden erreicht oder so bald wie möglich zurückgerufen wird. Und da habe ich selber ganz gute Erfahrung, dass man da wirklich dann auch diesen Support bekommt, den man benötigt, gerade als Anfänger. Wenn man da fortgeschrittener ist, dann sagt man sich vielleicht auch irgendwann, ja, ich brauche da eigentlich gar keinen Support oder ich nehme das echt eigentlich gar nicht in Anspruch. Und dann ist in jedem Fall natürlich immer das Mutterhaus, also Interactive Brokers direkt auf jeden Fall mal die gebührenmäßig günstigste Variante. Das muss aber jeder für sich dann, denke ich, entscheiden, ob er zumindest am Anfang vielleicht Support braucht. Da gibt es aber auch so eine kleine Falle, sage ich mal. Wenn man nämlich bei einem Reseller ist, ist es oftmals problematisch, dann später zu Interactive Brokers direkt zu wechseln, was vielleicht eben dann früher oder später der Wunsch sein könnte, um Gebühren zu sparen beim Handel. Dann ist es aber eben so, dass es oftmals eine sogenannte Cooldown-Phase gibt, dass dich dein Reseller eben 6 Monate lang sperrt sozusagen. Dann kannst du wirklich gar nicht handeln in der Zeit und danach erst dann dein Konto bei Interactive Brokers direkt eröffnen und dann dort auch handeln. Oftmals erfolgt so ein Wechsel auch problemlos. Man bekommt keine Sperre, weil man da irgendwie durchrutscht oder weil es gewisse Absprachen gibt mit dem Reseller und so weiter. Also das ist jetzt alles nicht in Stein gemeißelt. Es gibt aber immer wieder diese Berichte von Usern, die dann eben sagen, wir wollen wechseln von Resellern zum Original zu Interactive Brokers, wo es dann eine Sperre gibt und dann gibt es da lange Gesichter. Das sollte man also vielleicht von vornherein zumindest mit berücksichtigen, dass es diese Gefahr in Anführungsstrichen gibt, dass man später nicht mehr so ohne weiteres oder auf die Schnelle wechseln kann. Es gibt da aber auch immer, wie gesagt, Reseller, mit denen man da andere Absprachen treffen kann. Wer sich dafür interessiert, der kann sich auch bei mir melden. Ich handle ja auch traditionell bei oder über Reseller und habe da auch gewisse Angebote. Aber um das ganz transparent darzustellen, es ist auf jeden Fall die günstigste Variante, wenn man über Interactive Brokers direkt handelt. Oder hast du da andere Infos, Thorsten?
Nee, seh ich genauso. Jetzt darf natürlich der Zuhörer jetzt nicht denken, dass das jetzt wirklich problematisch ist. Ja? Also erstens, ob Interactive Brokers oder Reseller, man tradet über die gleiche Plattform, das ist die Trader Workstation, also man hat keinen technischen Nachteil, ja, nur wie Vincent, wie du gerade gesagt hast, vielleicht ist der Support unterschiedlich, definitiv, und auch über das Wechseln, da habe ich auch schon viele Stories gehört, aber auch viele positive. Also, dass man das natürlich absprechen kann, das ist eine Sache. Die zweite Sache ist, keiner verbietet, mehrere Konten gleichzeitig zu eröffnen. Vielleicht sollte man da mal drüber nachdenken, weil wenn man beim Reseller eröffnet und gleichzeitig bei Interactive Brokers, dann wird nicht Interactive Brokers intervenieren, wenn man bei dem Reseller oder andersrum tradet. Nichtsdestotrotz, ich denke, der Vincent hat gute Erfahrungen mit seinen Resellers gehabt im Laufe seiner Zeit. Ich auch. Also ich trade auch mitunter über Reseller und bin da auch vollends zufrieden. Und auch die Kontoeröffnung, Vincent. Da haben ja viele auch immer so ein Problem, weil das ja auch irgendwie trotz wir in der, ja, ich sag mal so, in einer Hochtechnologie Zeit leben, haben viele Angst bei der Eröffnung, das ist doch viel zu formal etc. Wie sind deine Erfahrungen bei einem Reseller oder bei den Interactive Brokers direkt, wenn du ein Konto eröffnest?
Das ist interessanter Punkt auf jeden Fall nochmal. Also erstens nochmal danke für den Hinweis, dass wir auf jeden Fall komplett eigentlich jetzt bis eben auf Support oder Gebühren, also was jetzt das Interface zum Handeln, die Handelsoberfläche angeht, das ist komplett identisch. Das hast du schon sehr gut gesagt. Da steht dann maximal ganz oben klein noch irgendwie das Logo des Resellers oder des Originals eben. Aber ansonsten gibt es da überhaupt gar keine Unterschiede. Ja, das sieht alles gleich aus. Es ist von der Handhabung gleich. Und das macht es dann auch ganz interessant, wenn man dann doch mal irgendwie zwischen den Resellern oder zum Original oder wie auch immer dann irgendwann hin und her wechselt, dann braucht man sich nicht groß umgewöhnen. Diese TWS, die Trader Workstation, sieht überall gleich aus. Zum Thema Kontoeröffnung, das ist wirklich für viele irgendwie scheinbar auch eine Hürde, obwohl ich jetzt diese Antragsstrecke, ich habe die ja auch mal mehrfach durchlaufen bei allen möglichen Häusern, also Resellern oder Original oder wie auch immer, um mir das auch nochmal anzugucken, wenn dann da jemand eine Frage hat, um mich da rein zu versetzen und so weiter. Ganz so schwierig ist das nicht, aber hier und da weiß man tatsächlich gar nicht, was man da jetzt angeben muss. Es sind bestimmte Angaben gefordert, um überhaupt nachher die Kontoeröffnung durchzubekommen, beziehungsweise um dann später auch die richtigen Handelsberechtigungen zu bekommen. Und ja, da ist es tatsächlich ein bisschen merkwürdig, dass man da nicht ganz die Wahrheit sagen kann, sonst kriegt man gar kein Konto. Das ist halt auch so ein sehr, sehr spaßiges Ding, dass man da an Erfahrung schon einiges angeben muss, die man halt eben gar nicht haben kann, wenn man neu im Optionshandel ist. Nichtsdestotrotz muss man dort angeben, dass man da schon eine gewisse Erfahrung mit dem Optionshandel hat, sonst kriegt man das Konto gar nicht eröffnet. Da muss man aber auch keine Angst haben, da darf man sich nicht scheuen, da muss man dann einfach ankreuzen, dass man man eine gewisse Erfahrung hat und dann wird das Konto auch eröffnet. Geprüft wird das eh nicht. Genauso verhält sich das mit einem gewissen Vermögen, was man da angeben muss. Also man sollte dann da nicht angeben, dass man eigentlich insolvent ist oder gar kein Geld zur Verfügung hat dafür, sondern da kann man auch im Prinzip angeben, was man will. Es wird auch nicht geprüft. Es muss halt eben alles nur in einem bestimmten, für den Broker sinnvollen Verhältnis dann da stehen, was die Erfahrung, was das vorhandene Vermögen angeht und auch dieses Vermögen muss wiederum mit den Trading-Zielen, die man da angibt, übereinstimmen. Also es gibt da gewisse Kombinationen in den Anträgen, die harmonieren müssen, um die Eröffnung vollständig zur Zufriedenheit dann durchzubekommen. Aber da auch, das ist überhaupt kein Problem, wenn man da eine falsche Angabe macht, dann landet man nicht da auf irgendeiner Blacklist und kriegt nie wieder irgendwas. Es ist dann einfach so, dass man da nochmal nachsteuern muss und sagen muss, man kann seine Angaben auch im Nachhinein einfach nochmal ändern. Das ist überhaupt kein Problem. Und das wiederum ist eben eigentlich sehr, sehr einfach, habe ich die Erfahrung gemacht mit mir und mit ganz vielen Leuten, die dann über mich dann zu dem einen oder anderen Reseller dann gegangen sind, dass man wirklich diese Eröffnung im Zweifelsfall auch mit dem Broker zusammen machen kann, also mit dem Reseller, weil der schon ein natürliches Interesse dann daran hat, dich als Kunde zu bekommen und der navigiert dann mit dir da auch durch die Antragsstrecke. Oder wenn du es halt erstmal selber versuchst und dann nachher nicht die gewünschten Berechtigungen oder das Konto gar nicht eröffnet kriegst, dann kann man da auch immer nochmal anrufen und das Ganze schildern. Dann sagen die dir genau, welche Kreuze du nochmal anders setzen musst, damit das alles klappt. Also sehr, sehr unkritisch. Es sieht erstmal alles hochwichtig und kompliziert vielleicht aus an der einen oder anderen Stelle, gerade wo man dann eben, wenn man ehrlich ist und sagt, naja, ich habe da gar keine Erfahrung mit dem Optionshandel oder ich habe eigentlich nur ein recht schmales Vermögen, dann kann das eben sein, dass man da nicht die gewünschte Kontoeröffnung oder die gewünschten Handelsberechtigungen bekommt, kann man aber easy nachsteuern. Andererseits muss man natürlich auch so ehrlich zu sich selber sein, wenn ich nicht wenigstens ein kleines liquides Vermögen übrig habe, dann sollte ich vielleicht auch erstmal Abstand vom Vermögen, vom Optionshandel nehmen. Und da kommen wir nochmal wieder auf die Frage, ich lasse dich auch gleich nochmal zu Wort kommen, aber was ich denn immer so sage oder eben auch was die Broker fordern für ein Kapital zum Start. Das ist eben tatsächlich von Reseller zu Reseller oder eben auch beim Mutterhaus unterschiedlich. Das variiert, glaube ich, zwischen 1.000 und 3 bis 5, über 5.000 Euro, die man da als Ersteinlage machen sollte oder machen muss, um dann starten zu können mit dem Handel, was wiederum auch ganz interessant ist. Es gibt da dann den einen oder anderen Reseller, da muss man dann 3.000 oder 5.000 Euro hinüberweisen, damit man starten kann. Man kann die aber am nächsten Tag wieder abziehen, hat dann vielleicht doch nur 1.000 Euro da liegen und kann trotzdem handeln. Also ist eigentlich auch schon wieder Schwachsinn, ist aber so. Also diese ganzen Kniffe muss man vielleicht kennen. Deswegen, da kann man sich dann eben an den Support des Brokers seiner Wahl wenden oder eben auch an mich. Ich kenne da auch mittlerweile so die einen oder anderen Tricks oder Kniffe oder eben einfach Gegebenheiten, wie sie da so sind, wie man da so Kleinigkeiten umschiffen kann. Thorsten lächelt schon. Ich sehe das hier, weil wir auch eine Kamera während unseres Calls laufen haben. Also er kennt diese ganzen Sachen auch. Wie gesagt, brokerseitig sind das zwischen 1.000 und 5.000 Euro, je nachdem, wo man da dann eröffnen möchte. Und ich sage auch tatsächlich immer, unter 5.000 macht es auch aber eigentlich gar keinen Sinn, da starten zu wollen, weil wir eben, wenn wir cashgedeckt handeln oder die Cash-Secured-Puts dann verkaufen, dann brauchen wir halt eben auch ein gewisses Kapital, falls dann es doch mal zu einer Einbuchung kommt. Und vor allem auch in der Underlying-Auswahl ist man ja ansonsten auch sehr, sehr beschränkt. Und ich denke auch, ehrlich gesagt, Thorsten fährt mit seinem Tipp, 10.000 Euro dafür vorzuhalten, nochmal wesentlich besser. Aber ich möchte halt eben auch Leuten dann die Chance geben, die sagen, na, ich will erstmal reinschnuppern und das Prinzip verstehen und so weiter und dann mal gucken, sage ich auch, ja, dann macht es mit 5.000, aber ihr solltet dann perspektivisch dann auch wirklich Interesse dran haben, da noch ein bisschen zu wachsen, was das angeht. Das nochmal auch als Einsortierung, was ich da empfehle, was die Broker empfehlen. Thorsten, habe ich noch was vergessen, was jetzt die ganze Broker-Geschichte angeht?
Du hast das gut erklärt. Was man natürlich auch nicht vergessen darf, da sind wir bei einem Wort, da kommen wir nicht dran vorbei. Das ist Margin, Margin-Konto. Ja, das heißt, wenn wir Optionen traden über den Broker, haben wir ein Margin-Konto und wir hinterlegen sozusagen für jeden Trade, den wir machen, eine Margin, einen Pfand sozusagen. Ne? Also kann man als Pfand auch bezeichnen. Und jetzt halt auch der Grund, warum Vincent jetzt 5.000, ich 10.000. Das ist jetzt egal, aber wichtig ist, dass man auch noch handlungsfähig ist, wenn mal ein Trade nicht so gelaufen ist, wie man es sich vielleicht gewünscht hätte. Ja, dass man eventuell da noch nachlegen muss. Ja, und fürs Nachlegen, da zahlt man wieder eine weitere Margin. Und der ein oder andere kennt den Film oder hat das Wort auch schon gehört, Margin Call. Ja, da wird das Konto dann im Worst-Case-Szenario, wird das dann netto liquidiert. Und da muss man natürlich auch aufpassen.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Oft wird dann an der Stelle während der Antragsstrecke gefragt: Mensch, Vincent, was soll ich denn da jetzt? Da steht jetzt entweder Cash-Konto oder Margenkonto. Was eröffne ich hier eigentlich? Thorsten hat gerade schon die Antwort gegeben. Sofern wir da auch wirklich die Ambition haben, Optionen zu handeln, sollten wir auf jeden Fall uns für ein Margenkonto entscheiden. Auch wenn man natürlich mit einem Cash-Konto auch Optionen handeln kann. Das hat aber schon gewisse Einschränkungen dabei, die das Ganze mit sich bringt, die wir nicht so praktisch dann finden. Also das hat durchaus Vorteile, hier ein Margin-Konto zu wählen. Selbst dann, wenn wir als Einsteiger und Anfänger tunlichst nur komplett cashgedeckt handeln wollen, was ich ja auch empfehle. Trotzdem macht es deutlich Sinn, von Anfang an ein Margin-Konto zu beantragen. Die nächste Frage ist dann immer: Vincent, in welcher Währung soll ich Ihnen jetzt eigentlich dieses Konto eröffnen? Ja, ich habe jetzt hier Schweizer Franken, US-Dollar, Euro, ja, aber ich habe eh eigentlich nur vor, auf US-Werte Optionen zu schreiben und so weiter. Kann ich jetzt hier nicht einfach ein US-Konto, also Basiswährung US-Dollar, eröffnen? Ja, kann man theoretisch, ja, würde ich aber nicht empfehlen. Also allgemein empfehlen wir eigentlich immer dann in der Basiswährung das Konto zu eröffnen, in der man auch steuerpflichtig ist. Das heißt, wenn wir jetzt in Deutschland sitzen, in Deutschland eine Steuererklärung machen müssen, dann bitte Euro nehmen. Wenn jetzt Leute aus der Schweiz zuhören, dann sind die wahrscheinlich mit Schweizer Franken ganz gut beraten. Und US-Dollar kommt für uns im deutschsprachigen Raum wahrscheinlich eher nicht in Frage, es sei denn, wir sind wirklich aus irgendwelchen Gründen steuerpflichtig in den USA. Das hat den Hintergrund, dass der Broker eigentlich die ganzen Transaktionen dann schon in seinem Reporting in der richtigen Umrechnung bereitstellt. Also ansonsten müssten wir alle unsere Trades in Fremdwährungen in Euro umrechnen für die Steuererklärung, um dann eben die Steuererklärung aufbereiten zu können, vorbereiten und durchführen zu können, müssten wir jeden einzelnen Trade, der nicht in Euro stattgefunden hat, selber mit dem Wechselkurs an dem Tag dann nochmal hinrechnen. Das ist ja ein Riesenaufwand und diesen Aufwand bekommen wir abgenommen vom Broker im Broker-Reporting. Ist alles haarklein dann schon genau richtig hingerechnet, wenn wir die Basiswährung Euro oder eben, wenn wir in der Schweiz sind, Schweizer Franken nehmen. Thorsten, siehst du das auch so? Hast du auch
Ja,
diese
definitiv,
Vorgehensweise?
absolut. In der Währung, in der man sozusagen auch die Steuern zahlt, das ist um einiges einfacher. Kann es anders machen, aber die Schwierigkeiten hast du ja gerade schon erklärt, die sind natürlich dann eher vorhanden, wenn man es in einer Fremdwährung macht.
Genau, dann nochmal zum Margin-Konto, hast du schon super erklärt. Das ist im Prinzip, dass wir einen Kredithebel vom Broker zur Verfügung gestellt bekommen. Margin, hast du gesagt, das ist dann die Pfandhinterlegung. Und wir können in etwa, ich weiß gar nicht, ob sich das jetzt nochmal geändert hat, aber ich habe immer so im Kopf, das Vierfache unserer Einlage. Und Einlage kann so ziemlich alles sein, was eben der Broker als werthaltig akzeptiert. Also das können eben auch Aktien sein, das können Anleihen sein, das kann Cash in jeglicher Währung sein. Also nur weil wir ein Euro-Konto jetzt als Basiswährung dort eröffnen, heißt es nicht, dass wir dort nicht auch trotzdem Schweizer Franken, britische Pfund, japanische Yen und sonst was auch halten können. Sogar ziemlich einfach. Man kann ziemlich einfach über diese Broker und auch ziemlich günstig also Fremdwährungen dann erwerben, also durch den Tausch unserer dorthin überwiesenen Eurobeträge können wir das auch, wenn wir dann möchten, wenn wir in Fremdwährung streuen wollen, aus irgendwelchen Gründen, weil wir dem Euro nicht trauen oder wie oder was, können wir dort auch andere Währungen hinterlegen. Und all diese Sachen, die wir dort liegen haben, auch wenn wir von dem Geld Aktien gekauft haben, dann wird dieser Gegenwert ungefähr mal 4, glaube ich, war das immer, das vierfache Volumen unserer werthaltigen, dort geparkten, beim Broker geparkten, werthaltigen Gegenstände, ob es jetzt Cash oder was auch immer ist, in dem Rahmen können wir ungefähr als Volumen handeln. Ne? Ist das oder ist das nochmal
weniger geworden? Definitiv. Ist so eine Pi mal Daumenzahl. Ist richtig. Jetzt hast du natürlich im Zusammenhang von Margin auch Kredit erwähnt. Ja, also wir hinterlegen ja sozusagen unsere Margin. Müssen wir denn auf diese Margin dann Zinsen zahlen?
Also auf die Margin selber nicht. Ja, das heißt, nur weil wir, das tun wir automatisch. Wenn wir ein Margin-Konto also beantragt haben und in einem Margin-Konto handeln, dann nutzen wir automatisch ein Stück weit immer schon die Margin, auch wenn wir immer noch komplett cash-gedeckt sind. Worauf du jetzt, glaube ich, hinaus willst, ist also Sollzinsen, und die bezahlen wir tatsächlich nur, wenn wir in irgendeiner Währung eben im Soll sind. Das heißt, wir hätten zum Beispiel mal die von dir vorgeschlagenen 10.000 Euro mal initial hin überwiesen auf dieses Optionskonto oder auf dieses Brokerkonto. Und jetzt ist es so, dass wir uns einfach 50 Altria-Aktien in US-Dollar kaufen an der Heimatbörse, ja, und die kosten natürlich einen gewissen Dollarbetrag. Und wenn wir jetzt einfach nur uns überlegen, dass wir unsere 10.000 Euro dort im Account haben und dann in US-Dollar Aktien gekauft haben, dann werden wir auf einmal eine zweite Währungsposition dort im Depot finden, im Portfolio-Reiter. Dann sehen wir weiterhin unsere 10.000 Euro Cash dort im Account. Wir sehen aber genauso eine US-Dollar-Cash-Position dann im Soll, im Minus, weil wir ja für US-Dollar Aktien gekauft haben. Und hier ist es wichtig zu verstehen, dass der Broker niemals unter keinen Umständen für uns einen Währungstausch vornimmt, wobei das wahrscheinlich auch nicht ganz komplett richtig ist. Ich habe schon mal gehört, dass das im Zusammenhang mit Margin Calls irgendwie zu Währungstauschen Tausch kam, aber das jetzt mal außen vor gelassen. Also so einen normalen Währungstausch wird der Broker niemals für uns vornehmen. Das heißt, wir sollten schon mitbekommen, wenn wir in einer anderen Währung ins Minus laufen, ins Soll geraten durch Aktienkäufe oder durch Positionen, Optionspositionen, die ungünstig geschlossen werden, weil sie gegen uns gelaufen sind etc., dann müssen wir da dann in dem Fall tatsächlich Sollzinsen für bezahlen, sobald wir in einer Währung im Soll sind. Dazu ist aber auch interessant zu wissen, dass wir etwaige Dividendenzahlungen von solchen US-Werten tatsächlich auch dann in US-Dollar bekommen und dass das dann wieder auf unser US-Dollar-Cash-Konto einzahlt. Genauso wie jegliche Optionsprämien, die wir vereinnahmen als Stillhalter zum Beispiel, und das, sofern das auf eine US-Aktie passiert, das Geschäft, dann verdienen wir auch unsere Prämien in US-Dollar. Also wir sehen, unabhängig von unserem eingezahlten Euro-Cash, kann es hier eben in verschiedenen Währungen auch zu Anhäufungen oder eben auch zu einem Minderbetrag dann führen, je nachdem, was da im Account passiert. Und wir müssen uns immer selbst um die Verrechnung, um den Umtausch, um den Währungstausch kümmern, der hier aber zu kleinen Beträgen eigentlich relativ einfach durchgeführt werden kann.
Super erklärt. Was man natürlich auch wissen muss, weil wir uns ja auch schwerpunktmäßig auf Stillhaltergeschäfte konzentrieren, das heißt das Verkaufen von Optionen, wo wir direkt nach dem Verkauf die Prämie gutgeschrieben bekommen. Und wenn wir das natürlich auf amerikanische Titel machen, bekommen wir natürlich direkt auch Dollars unserem Konto gutgeschrieben. Und das sieht man dann natürlich auch. Ja, wenn man vorher nur 10.000 Euro hat und verkauft erstmalig eine amerikanische Option, dass man dann eine zweite Zeile dort sieht mit den US-Dollar.
Ganz genau. Jetzt haben wir, glaube ich, sehr, sehr ausführlich schon mal gesprochen, wie viel Kapital wir zum Start brauchen, wie sich das mit dem Broker, teilweise sind wir jetzt sogar sehr tief schon reingegangen in die Brokerwahl, beziehungsweise auch in die Kontoeröffnungsstrecke, Voraussetzungen und so weiter. Aber wie sieht es denn mit dem Thema Zeit aus, Thorsten? Mich fragen die Leute auch immer wieder, ja, ich habe eigentlich schon echt Interesse am Optionshandel, aber ich habe Angst, dass mir das ein großes Stück von meiner Freizeit klaut. Da muss ich doch bestimmt einen ganzen Tag hier am Fernseher hängen, hätte ich fast gesagt, am Bildschirm, vor der Handelsplattform oder vor irgendwelchen Börsenkursen. Das ist ja bestimmt ein wahnsinniger Zeitaufwand, wenn ich hier Optionen handeln will. Thorsten, was sagst du denn den Leuten, die genau solche Fragen oder Befürchtungen in deine Richtung äußern, wenn es um Optionshandel geht?
Ja, genau solche Fragen bekomme ich halt häufig gestellt und dann frage ich natürlich nach, bist du neu an der Börse oder bist du schon börsenerfahren? Also kennst du dich mit Aktiengeschäften etc. aus? Hast du schon mal bei deiner Bank eine Order getätigt oder nicht? Das erleichtert natürlich wesentlich den Einstieg, ja, weil man ja schon so eine Grundsubstanz hat. Wenn man dann aber auch sagt, ich möchte ein passives Stillhaltergeschäft machen, was auf gut Deutsch jetzt nicht sehr anfällig ist für kleine Kursschwankungen, dann würde ich schon empfehlen, zu Beginn 2 bis 3 Stunden die Woche zu investieren. Man wird auch am Anfang, und das ist halt auch ganz wichtig fürs Ego, fürs weitere Vorankommen, eine ordentliche Lernkurve erleben zu Beginn.
Ja, das muss ich auch sagen. Also am Anfang ja, macht es natürlich deutlich Sinn, sich mit dem ganzen Thema zu beschäftigen. Man wird auch viele, viele Felder innerhalb des Optionshandels kennenlernen, die einem vorher wahrscheinlich noch gar nichts gesagt haben. Aber dadurch ist eben auch die von dir angesprochene Lernkurve sehr groß. Man lernt das oder man kriegt das eigentlich relativ schnell dann mit, worum es da geht, wie der ganze Hase da läuft und worauf man achten muss. Und ich sag mal, solche Grundstrategien, solche Einsteigerstrategien, wie wir sie in den folgenden Folgen sicherlich auch noch detailliert besprechen werden. Was ist eine typische Einsteigerstrategie? Wie funktioniert die und so weiter? Die kann man doch sehr, sehr schnell meiner Meinung nach erlernen. Da steckt denn gar nicht mehr so viel dahinter. Nichtsdestotrotz muss man natürlich erstmal entweder schon ein gewisses Vorwissen, was Aktien, was Börse und so weiter angeht, mitbringen. Das ist natürlich auf jeden Fall, wie du gesagt hast, ein deutlicher Vorteil, wenn ich schon mit Aktien zu tun habe. Aber dann haben wir auch hier eine ganz hervorragende Möglichkeit, wenn wir uns eh schon für Aktien, für gewisse Strategien, vielleicht für eine Dividendenstrategie oder was auch immer dort sowieso schon begeistern im Bereich Börse, dann haben wir hier eine ganz tolle Möglichkeit, das mit dem Optionshandel ein Stück weit auch zu kombinieren. Da gibt es dann auch gewisse Strategien und Ansätze, wo wir unser sowieso schon vorhandene Börsenvorlieben, Aktienvorlieben, Strategievorlieben mit dem Optionshandel ganz hervorragend kombinieren können. Und jetzt steckt das eine in dem anderen schon drin, weil wir sprechen ja über Voraussetzungen für den Optionshandel. Ein wichtiger Punkt neben Brokerkapital und Zeit ist eben auch dieses Wissen. Da haben wir jetzt auch schon angeschnitten, aber Thorsten, vielleicht kannst du noch mal sagen, wo man da ansetzen kann, welches Wissen gerade für den Einsteiger jetzt erstmal am Anfang total wichtig oder essentiell ist. Und wo man dann nachher in den Abzweigungen überall noch hingehen kann, was den Optionshandel angeht, weil der ist ja so, so vielfältig. Aber vielleicht müssen wir da auch erstmal ein Stück wieder zurückgehen und sagen, okay, wir nehmen mal erstmal Abstand von den Schweinehälften, Leben drin, Crude Oil, Natural Gas, was da alles gehandelt werden kann und beschränken uns vielleicht auf Aktien-ETFs, was vielen vielleicht viel näher liegt und da eben auf einfache Strategien. Aber du kennst ja auch diese ganze breit gefächerte Welt der kompletten Optionen. Aber ja, mach mal Stück für Stück vielleicht nochmal so einen Ausblick. Ja, von bis.
Ja, ganz, ganz wichtig. Also erstens natürlich die Empfehlung von mir, unseren folgenden Folgen auch zu folgen, ja, weil die folgenden Folgen werden sich natürlich auch mit den ganzen Themen beschäftigen, die für Einsteiger, aber auch natürlich für Fortgeschrittene relevant sind. Ich würde zu Beginn immer nur das suchen, womit man sich auskennt, beziehungsweise womit man auch im alltäglichen Leben ja konfrontiert wird. Ja, das sind ja halt Unternehmen, also wären es Aktien, und wenn wir bei Aktien sind, kommt man auch zu ETFs. Alles Weitere würde ich erstmal auf die Warteliste setzen. Ja, da kann man später rein. Und ganz wichtig für den Anfang ist auch, sich mit weniger zufrieden geben. Das heißt, mit den einfachen Strategien, die auch technisch einfach umzusetzen sind und die auch verstanden werden. Ja. Das heißt auf gut Deutsch, ich würde mit ein, zwei Strategien auf Aktien gehen, und diese Aktien sollte man am besten auch noch kennen, ja, also diese Unternehmen.
Ja, empfehle ich auch immer Einstieg mit sogenannten Cash-Liquid-Puts oder meinetwegen einfachen Short-Puts auf Aktien, die man sowieso schon kennt, die man schätzt, die man vielleicht auch im Depot hat oder ins Depot aufnehmen würde. Das vertiefen wir aber, wie schon gesagt, in folgenden Folgen, denen gerne gefolgt werden kann. Dann sprechen wir hier in der Optionssprechstunde natürlich ausführlich über verschiedenste Strategien. Ja, ich fasse also nochmal ganz konkret zusammen. Wenn du jetzt mit dem Optionshandel loslegen möchtest, dann solltest du sicherstellen, dass du irgendwie einen Kapitalstock von 5.000 bis 10.000 Euro zur Seite gelegt hast, der für diesen Optionshandelstart reserviert ist. Ja, das ist eben ganz wichtig, damit man da überhaupt von der Kapitalseite her loslegen kann. Mehr ist immer besser, ja, aber Minimum eben, wie von mir genannt, so bei 5.000 Euro. Besser sind die von Thorsten genannten 10.000 Euro. Wenn du noch mehr über hast, ist es dann eben am Ende noch einfacher, damit zu starten. Dann haben wir gesagt, wir brauchen auf jeden Fall ein optionsfähiges Brokerkonto. Ja, da haben wir eben Interactive Brokers genannt. Es gibt auch noch andere Anbieter aus dem amerikanischen Bereich, die dann aber eben wieder andere Hürden haben, wie dass man dort eben nur ein US-Dollar-Konto führen kann, was wir ja schon geklärt haben, was nicht so sinnvoll ist. Also Interactive Brokers und sämtliche Reseller sind hier vielleicht dann für den Start das Mittel der Wahl, was das Brokerkonto angeht. Dann haben wir gesagt, idealerweise hast du dich vielleicht schon mal mit dem Aktienmarkt, mit der Börse befasst, bist vielleicht eben auch schon aktiv am Aktienhandeln. Dann ist das Ganze ein Stück weit noch einfacher, weil dann die ersten Hürden da sicherlich schon gefallen sind. Ansonsten ist es eben angezeigt, am Anfang sich ein bisschen mit dem Thema Optionshandel natürlich zu befassen, um hier starten zu können. Das heißt, am Anfang wird der zeitliche Aufwand, das zeitliche Invest eben auch eine Rolle spielen. Während, wenn du da dann irgendwann auch eine gewisse Routine hast, ist das Ganze wirklich auch mit wenigen Minuten in der Woche getan, je nach Strategie und je nach Ambition und je nach Größe des Kontos natürlich. Das kann auch von bis variieren. Wenn man möchte, kann man hier natürlich auch den lieben langen Tag damit verbringen, das zu tun, die Optionen zu handeln. Aber in gewissen Strategien, gewisse Kontogrößen und so weiter lassen sich hier auch wirklich sicher und gut mit einigen Minuten in der Woche dann handhaben. Das nochmal meinerseits jetzt zusammengefasst, was eine konkrete Vorgehensweise für den Start mit dem Optionshandel angeht. Ich weiß nicht, wie es du siehst, aber ich glaube, wir haben erstmal so die groben Voraussetzungen, Brokerkapital, Wissen, Zeit für einen konkreten Start hier ein bisschen abgesteckt. Ja, vielleicht noch der Hinweis, dass man sich natürlich gerne auch an Thorsten oder an meine Wenigkeit wenden kann, wenn man da Fragen zum Start hat oder unsicher ist, wo man da jetzt ansetzen soll. Ja, dann nimmt Kontakt auf. Wir haben ja auch verschiedene Communities oder eben Möglichkeiten, hier Hinweise und Hilfestellung zu geben. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns, wenn ihr wollt und wenn ihr könnt, in der nächsten Folge der Optionssprechstunde wieder. Und da sprechen wir einfach nochmal ganz griffig darüber, wie man eigentlich mit dem Optionshandel Geld verdienen kann, weil das ist ja am Ende das, warum wir das denn in Erwägung ziehen, den Optionshandel. Das ist das, was Spaß macht. Und da wollen wir einfach mal darüber sprechen, welche Wege es da gibt und wie das Ganze funktioniert. Thorsten, das letzte Wort lasse ich
super.
Dir.
Super zusammengefasst, Vincent. Aus dem letzten Wort mache ich einen letzten Satz. Was für mich ganz, ganz wichtig ist, immer für ein Vorankommen, besonders wenn man am Anfang steht, ist die Motivation. Ja, und ich sage es ganz offen, Manche haben mehr Motivation, wenn sie sich mit anderen kommunizieren, kontaktieren können, die auch schon erfahren sind, die auch motiviert sind. Deshalb kann ich es auch nur sagen, wendet euch an Vincent oder auch an mich. Wir haben beide ganz nette Communities, ja, wo viele Leute sind, die das, was du als Anfänger vielleicht noch erleben wirst, schon erlebt haben. Ja, das ist auch mal ganz wichtig, dass man Motivation auch vielleicht von außen bekommt. Das war es auch von meiner Seite. Ich danke und ich freue mich auf alle folgenden Folgen, die ihr hoffentlich auch folgen werdet.
Sauber, dann verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ja, ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Die Optionssprechstunde. Alles, was du wissen musst über Börse, Aktien und vor allem über den Optionshandel. Mehr Infos findest du unter freakeyfinance.net und optionsforwinners.de.